Also, ich lese aus dem Matthäusevangelium 6. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Die mich nicht kennen, mein Name ist Aaron Köhler. Ich bin hier auch Pastor bei der Kirche mittendrin. Und wir befinden uns im Vaterunser. Das hat uns Tobi schon gerade mit hineingenommen. Und um das Thema Gott bekennen oder dieser Abschnitt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht dazu am Anfang, als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe in Cottbus häufiger Gespräche mit Leuten, die mit Kirche nicht ganz so viel am Hut haben. Und unter anderem bin ich in den letzten Jahren häufiger über das Thema gestolpert mit Leuten, die mich dann gefragt haben: Sag mal, wie ist das bei euch? Ihr habt ja, du bist ja Pastor und eine Kirche. Habt ihr bei euch auch einen Beichtstuhl? Ja? Und ist es dann so, man kommt dann dahin und dann tut man irgendwie seine Sünden bekennen und dann noch 3 Ave Maria sprechen und 4-mal das Vater Unser und dann ist das alles wieder in Ordnung. Und ich fand das immer interessant, was so das Bild von Menschen darüber ist. Das ist wahrscheinlich das, was noch so hängen bleibt in Bezug auf Kirche. Dass man in Filmen irgendwie sieht, der Mafia-Boss kommt mit seiner Knarre in die Kirche rein, dann setzt er sich in den Beichtstuhl, sagt dann, was er alles falsch gemacht hat und dann geht er wieder raus zur Tür und macht die nächste Person dann kalt. Und ja, das ist also Beichten oder das ist irgendwie Gott bekennen, also sehr scheinheilig irgendwie das Ganze, vielleicht sogar, dass Kirche eine Mitschuld bekommt, weil sie Böses sogar zudeckt oder sagt, ja, so schlimm ist ja der Mafia-Boss überhaupt nicht. Ich glaube, das kam so ein bisschen in den Gesprächen auch raus. Aber worauf wir auch dann gekommen sind, in diesen Gesprächen war oft, dass nicht nur bei Mafia-Bossen, sondern ich glaube bei uns allen etwas drinsteckt, nämlich eine Herausforderung. Und die Herausforderung lautet, wenn du weißt, dass du versagt hast in deinem Leben, wenn du merkst, da ist irgendwie eine Schuld, die da ist, wie schaffst du es, wieder aufzustehen und besser durchs Leben zu gehen als vorher? Also wie schafft man es, mit dem Versagen, was man in seinem eigenen Leben vielleicht merkt, irgendwie klarzukommen und dann wieder aufzustehen und mit neuer Kraft, mit neuer Freude trotzdem weiterzugehen und nicht davon zerstört zu werden? Und Jesus macht hier ein Angebot. Er sagt, ihr dürft bitten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig werden. Oder anders, Gott lädt hier ein, zu bekennen, wo wir versagt haben, dort, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Und ich würde gerne 3 Gedanken mit euch dazu anschauen. Das erste ist, warum wir den Beichtstuhl immer noch brauchen. Ja, das zweite, wie sieht es mit dem Beichtstuhl heute aus? Und das dritte, was wir für unser Beichten oder für unser Bekennen dringend brauchen. Also warum der Beichtstuhl, wie kann der aussehen und was wir ganz dringend brauchen, wenn wir sowas wie eine Beichte vielleicht ablegen. Ja, warum wir einen Beichtstuhl immer noch brauchen? Also ich glaube, was wir nicht brauchen ist, dass wir hier so ein Klotz hier reinstellen, so in Beichtstuhl. Aber ich glaube, dass wir immer noch heute einen Ort brauchen, wo wir uns nicht verstecken müssen. Wo wir in unserem Leben in einer Ehrlichkeit unterwegs sein dürfen, mit den guten Sachen, die wir haben und auch mit den herausfordernden Seiten. Was meine ich damit? Die meisten Leute, die ich in Cottbus kenne, und vielleicht geht es dir an manchen Stellen ähnlich, Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube nicht mehr an Gott und ich glaube auch nicht mehr, dass ich einem Gott in irgendeiner Art und Weise Rechenschaft schuldig bin, ja, dass ich ihm irgendwas bekennen oder beichten müsste. Ja. Heute entscheidet jeder selbst für sich, was man für gut hält und was man für nicht so gut hält. Also wieso sollte ich reumütig, wie die Leute früher, zu einem Gott kriechen, in die Kirche gehen und mich niederdrücken lassen? So, ich habe meine eigenen Standards für das Leben. Ich muss mich nicht für irgendjemanden rechtfertigen. Ich muss mich vor niemanden rechtfertigen. Und das Problem aber dabei ist, dass wir vielleicht nicht mehr diese Kategorie so stark haben, ich bin irgendwie einem Gott Rechenschaft schuldig. Aber wir merken, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, sehen wir, dass wir diese eigenen Standards, die wir in unserem Leben haben, auch oft nicht genügen. Der Philosoph Jordan Peterson hat es mal so ausgedrückt, und ihr dürft gerne mal in eurem Programmheft ganz vorne auf der ersten Seite schauen. Und dort hat er Folgendes gesagt: Wir nehmen alle in uns das Aufkommen guter Absichten wahr und die wiederholten Anweisungen an uns, entsprechend zu handeln. Also er sagt, wir merken, wir haben eine gewisse Vorstellung, was ist eigentlich das gute Leben, wie wir leben sollten. Und dann sagt er, dennoch stellen wir peinlich oft fest, dass wir das unterlassen, was wir nach eigenem Wissen tun sollten und stattdessen etwas tun, das wir, wie wir wohl wissen, eigentlich nicht tun sollten. Es steckt etwas in uns allen, das unseren freiwillig geäußerten Wünschen entgegenwirkt. Also was Peterson hier versucht auszudrücken ist, wir spüren in unserem Leben, dass wir eigentlich nicht so leben, wie wir leben sollten. Dass wir auch den Standards, die wir selber vielleicht für unser Leben irgendwie haben, dass wir denen auch nicht genügen. Also nicht mal in Bezug auf einen höheren Gott schaffen wir das so zu leben, wie wir leben sollten, sondern auch in Bezug auf unsere eigenen Ansprüche, die wir haben. Und wir merken, da gibt es Kräfte, die dem entgegenwirken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe manchmal Träume, nicht ständig, aber ein paar Mal. Ab und zu passiert das immer wieder. Und eines so der Albträume für mich ist, ich weiß nicht, ob euch das so ähnlich geht, ist, wenn man auf einmal irgendwo aufwacht und man ist nackt in einem Raum und Leute sind da und man versucht, sich irgendwie zu verstecken, weil man denkt so, oh, mich darf jetzt hier niemand sehen. Hat jemand schon mal so einen Traum in so einer Richtung mal gehabt? Oder ist das nur mein Trauma? Ja? Okay, jetzt wisst ihr von mir, wie es mir manchmal geht, nackt in einem Raum zu sein mit vielen Leuten. Ich freue mich, dass ich heute was angezogen habe. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch in Bezug auf unser Leben. Wir sind nicht die Person, die wir immer sein sollten. Und deswegen versuchen wir, etwas nach außen hin darzustellen. Ja, wir bekleiden uns. Und wenn Leute uns sehen würden, wie wir wirklich sind, ja, also nicht nur ohne Anziehsachen, sondern wenn sie sehen würden, was für Gedanken wir denken, was für Motive wir vielleicht auch haben, wenn wir bestimmte Dinge tun, wenn sie uns ohne Fassaden sehen würden, dann würde in uns, glaube ich, ganz viel Scham auch hochsteigen und wir hätten das Gefühl, wir sind irgendwie nackt bloßgestellt. Und wir haben vielleicht kein Konzept mehr von Schuld gegenüber Gott so stark, aber wir spüren, dass etwas nicht mit uns stimmt und wir spüren, dass es in unserem eigenen Herzen eine Stimme gibt, die sagt, du musst dich verstecken. Ja? Es gibt so viele Sachen in deinem Leben, die sind nicht so, wie du sie dir eigentlich selber vorstellst. Und wir fühlen uns nicht ganz so plastisch wie in dem Traum, aber wir fühlen uns manchmal nackt. Und wir haben Strategien entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Und deswegen, damit wir nicht bloßgestellt fühlen, deswegen versuchen wir uns zu bedecken oder manchmal zu verstecken. Ja? Wir brauchen etwas, das uns in unseren Zweifeln sagt, so, du bist doch in Ordnung. Und deswegen versuchen wir uns zu verteidigen, zu rechtfertigen. Wir überanstrengen uns auf Arbeit. Wir verbringen sehr viel Zeit vor dem Spiegel. Wir versuchen Kritik, die vielleicht uns treffen könnte, so gut es geht, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Wir machen andere schlecht oder beschuldigen sie, um selbst nicht in der Schusslinie zu stehen. Also wir haben ganz unterschiedliche Taktiken, um uns gut darzustellen und um dieses Gefühl von, oh, ich bin eigentlich nicht so, wie ich sein sollte, zu bedecken. Warum machen wir das? Warum haben wir diese Strategien? Weil wir alle wissen, dass etwas in uns nicht stimmt, so wie Jordan Peterson das sagt. Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, wäre es nicht wunderbar, wenn wir sagen könnten, so, ich muss mich nicht mehr verstecken? Wäre es nicht eine tiefe Ruhe oder ein unglaublicher Frieden, wenn wir nicht uns ständig verteidigen müssten? Wenn wir nicht uns immer herauswinden müssten, zu sagen, okay, deswegen habe ich bestimmte Dinge so gemacht. Wir müssten uns nicht permanent überanstrengen, um uns als eine gute und wertvolle Person darzustellen. Du müsstest dich nicht darum kümmern, was der Spiegel zu dir sagt. Warum brauchen wir den Beichtstuhl immer noch? Wir spüren, dass etwas in unserem Leben nicht stimmt, dass wir nicht so leben, wie wir sein sollten. Und wir merken, dass egal, ob wir sehr religiös oder christlich sind oder nicht, einen Ort brauchen, wo wir mit dem Versagen hingehen können, auf eine Art, die uns nicht nur niederdrückt, sondern die uns irgendwie aufrichtet und stärkt. Und ich fände es spannend, wir machen manchmal für die, die vielleicht heute zum ersten Mal im Gottesdienst da sind, manchmal so eine kleine Gesprächsrunde. Und wenn ihr in dieser Gliederung zu dem Predigtpunkt kommt, da sind zwei Fragen und ich fände es toll, wenn wir darüber mal ein bisschen ins Gespräch kommen, also dreht euch mal zueinander und tauscht euch mal darüber aus, wo merkst du in deinem Leben, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst? Wo merkst du in deinem Leben, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst? Und wo versuchst du dich zu rechtfertigen, dass du doch in Ordnung bist? Wo versuchst du dich zu rechtfertigen, dass du in Ordnung bist? Lasst uns mal so eine kurze Runde darüber austauschen, ins Gespräch kommen und dann machen wir in ein paar Minuten weiter. Ja, ihr dürft gerne noch ein bisschen später euch darüber unterhalten. Wir machen mal weiter, warum wir heute noch den Beichtstuhl brauchen. Ich glaube, dass vielleicht auch die Gespräche, die ihr jetzt habt, zeigen so ein bisschen, wir leben oft nicht in den Ansprüchen, die wir vielleicht an uns selber haben und schaffen das so zu leben. Und das ist eine Art, wo wir merken, wir leben nicht so, wie wir eigentlich leben sollten. Und selbst wenn wir sagen, okay, wir schmeißen die Kategorie Gott irgendwie raus, merken wir trotzdem, okay, da gibt es etwas auch, wo wir vielleicht sagen würden, so sollte ich liebevoll im Umgang mit anderen sein, aber ich komme dem nicht nach, dass wir ja einen Ort brauchen, wo wir auch Versagen ausdrücken können und nicht nur das zuwischen und zu sagen, ja, unser Leben ist ja alles in Ordnung oder es gibt mehr gute Sachen, die auch in unserem Leben sind. Und die Frage ist, wie könnte das aussehen dann? Und dazu ein zweiter Gedanke. Jesus macht hier in dem Vater unser eine Einladung. Er sagt, bei Gott ist ein Ort, wo du bitten kannst, vergib mir das oder deck das auf, wo da Schuld da ist, wo da ein Versagen da ist. Die Last unseres Lebens müssen wir nicht permanent mit uns rumtragen, sondern du darfst es loslassen bei Gott und dort gibt es einen Platz, wo das abgeladen werden kann. Und wie sieht das konkret aus? Und ich glaube, es gibt eigentlich zwei Arten von Reue oder Beichte oder von Bekennen. Also man kann die Worte, glaube ich, austauschbar oder ich würde sie austauschbar verwenden. Und es gibt eine Reue, die würde ich sagen, die verändert nicht mein Leben, sondern die zieht mich an manchen Stellen eher mehr runter. Und das ist die sogenannte Mafia-Reue. Ja, hatten wir vorhin schon das Beispiel. Und dann gibt es noch eine zweite Art, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, aber was tut dieser Mafia-Boss? Ja, er geht zum Beichtstuhl und er bittet um Vergebung, um sozusagen eine Vergewisserung zu bekommen, ich bin doch ein guter Mensch, ja, ich bin doch gar nicht so schlecht, Gott, du darfst mich nicht bestrafen, obwohl ich so viele Sachen falsch mache. Und ich glaube, die Motivation ist aus Angst vor Strafe, vor Gott, als Absicherung vielleicht für die eigene Familie oder was auch immer. Aber eigentlich geht diese Reue oder diese Beichte oder dieses Bekennen von der Konsequenz aus. Ja? Also was ist die Folge davon und die will ich vermeiden und deswegen entschuldige ich mich. Vielleicht ein Beispiel, was das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Wir haben 2 Jungs, 4 und 7 bei uns zu Hause und einmal die Woche gibt es einen Fernsehabend. Und letzte Woche war wieder Fernsehabend, also wo sie so eine Dreiviertelstunde Fernsehen schauen können. Und dann ist natürlich immer der Punkt, die gemeinen Eltern kommen dann irgendwann und müssen den Fernseher ausschalten. Ja, und das muss man möglichst lange vorher ankündigen. Ich werde jetzt gleich den Fernseher ausschalten, ich werde jetzt gleich den Fernseher ausschalten. Das habe ich nicht so gemacht, sondern ich bin hingegangen und habe natürlich ausgeschalten. Und dann ging es los. Der Erste kam auf mich zu und wollte mich verhauen. Der Zweite zeigte mir den Mittelfinger. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber für diese Woche wird es kein Fernsehprogramm mehr geben. Ich habe es nicht ganz so freundlich gesagt, aber so ein bisschen zusammengedampft. Und ihr könnt so nicht mit mir umgehen. War natürlich großes Geheule und Geschrei. Irgendwie sind dann alle ins Bett gekommen. Ja, also alle mit Kindern könnt das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Am nächsten Tag kam natürlich die Frage, dürfen wir wieder Fernsehen gucken? Und da habe ich gesagt, nein, es gibt diese Woche kein Fernsehprogramm. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, es sei denn, ihr könnt euch ordentlich bei mir entschuldigen. Und dann kam, okay, Entschuldigung, Papa, und dürfen wir jetzt Fernsehen? Wir haben dann nochmal eine Extra-Runde gedreht, um darüber zu reden, warum sollen sie überhaupt um Entschuldigung bitten. Ja, und der zweite Versuch, fand ich, klang schon ehrlicher. Aber warum haben sie beim ersten Mal um Vergebung gebeten? Das war typische Mafia-Reue. Ja? Die Angst vor den Konsequenzen aus Selbstmitleid. Ja? Das ist so schlimm, kein Fernsehen mehr zu haben. Und deshalb kann man sich sogar herablassen und um Verzeihung bitten. Und ich glaube, wir sind oft nicht anders wie meine beiden Jungs. Zumindest habe ich mich dabei ertappt gefühlt. Dass wir sagen, es tut mir leid, aber eigentlich mehr über die Angst vor den Konsequenzen nachdenken und deswegen um Entschuldigung bitten. Aber ich glaube, das Problem ist, und das sehen wir bei den Mafiabossen, und das sehen wir vielleicht auch bei den Jungs, es verändert eigentlich nichts wirklich. Ja? Also es gibt keine tiefe Veränderung, die stattfindet, sondern man macht es und im nächsten Moment geht es genauso weiter wie bisher. Und in Bezug auf Gott heißt es, ja, du siehst dein Versagen, du hast vielleicht Angst vor den Konsequenzen, vielleicht, dass Gott dich strafen könnte oder so. Und deshalb gehst du zu Gott und sagst, es tut mir so leid. Aber eigentlich ändert sich nichts in deinem Leben. Es drückt eher vielleicht an manchen Stellen sogar noch mehr nieder, weil man das Gefühl hat, irgendwie tut sich ja gar nichts in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, hier ist mir tatsächlich etwas vergeben, sondern es belastet mich noch mehr. Das ist die eine Art und das ist vielleicht auch die Art, über die meine Freunde, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, über die sie lachen würden und ich würde sagen zu Recht, ja, weil es nichts wirklich verändert und weil es auch eigentlich nur fadenscheinlich dahergesagt wird. Es gibt aber eine zweite Art von Bekennen oder eine zweite Art, um Vergebung zu bitten. Und das ist die Bitte um Vergebung aus einer empfangenen Liebe heraus. Stell dir vor, dein Vater oder deine Mutter kommt zu dir und sagt, mein Sohn, meine Tochter, du hast nicht auf mich gehört, aber das ändert nichts an dem, wie ich dich sehe. Ja? Du weißt, was ich in der Vergangenheit für dich getan habe und du weißt, was ich auch in Zukunft bereit bin, für dich zu tun. Aber ich möchte, dass du um Vergebung bittest, weil ich möchte, dass du die Distanz zwischen uns, dass die verschwindet. Ja? Da ist etwas kaputt gegangen zwischen uns und ich möchte, dass das wieder heil wird. Und die Frage ist, wann wirst du zu mir kommen? Wahrscheinlich findet so kein Gespräch statt, aber das mal inhaltlich, glaube ich, zu durchdenken, was passiert hier eigentlich, wenn auf einmal jemand kommt und sagt, weißt du was, du bist für mich so wertvoll, aber hier gibt es ein Problem zwischen uns und ich möchte, dass du siehst, dass du mir so wertvoll bist und gleichzeitig möchte ich aber, dass dieses Problem, was zwischen uns steht, irgendwie angegangen wird und dass hier das bereinigt wird. Ja? Und wenn du dann sagst, es tut mir leid, mein Vater, meine Mutter, was passiert dann? Wir sehen auf einmal, dass wir etwas vorher empfangen haben, einen Zuspruch, den wir bekommen, den wir uns nicht erst erarbeiten müssen und den wir auch nicht erst bekommen, weil wir um Entschuldigung gebeten haben, sondern den haben wir bereits als Vorleistung bekommen und wir müssen uns nicht in die Ecke stellen und uns schämen, sondern hier ist jemand für mich, obwohl ich gerade versagt habe und lädt mich ein, dass die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Motivation, die wirklich in uns etwas verändern kann, weil ich auf der einen Seite mein Versagen zwar vor Augen habe, aber gleichzeitig ich nicht dafür abgeschossen werde und das benannt wird und ausgesprochen wird. Und ich glaube, so ist es auch in Bezug auf Gott. Ja? Gott wird im Vater unser, so beginnt dieses Gebet, als ein Vater vorgestellt, der es gut mit uns meint und der für uns ist und der in Vorleistung geht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, du hast zwar nicht auf mich gehört, aber das ändert an meiner Liebe zu dir nichts. Ja? Du weißt, was ich bisher für dich getan habe und was ich bereit bin, auch für dich in Zukunft noch zu tun. Und du siehst, was jetzt hier vielleicht zerbrochen ist. Du siehst, wo vielleicht Versagen, wo Schuld da ist und ich möchte, dass das wieder heil wird. Ich möchte, dass das, dass diese Distanz, die entstanden ist zwischen uns, dass die verschwindet. Wann wirst du zu mir kommen? Und Gott lädt uns ein und er möchte uns etwas zeigen. Und deswegen seht ihr hier vorne auch ein Kreuz. Und dieses Kreuz führt uns etwas vor Augen. Es zeigt uns auf der einen Seite, dass nicht nur die Ansprüche, die wir an uns selber haben, dass sie einfach nur im luftleeren Raum stehen, sondern dass sie auch eine größere Kategorie sind, nämlich dass wir nicht nur in Bezug auf uns selber schuldig werden, sondern auch in Bezug auf Gott. Ja? Dass da ein Anspruch von Gott ist, der sagt, so sollte dein Leben aussehen, so solltest du liebevoll mit deinen Kindern umgehen. So solltest du nicht nur deinen eigenen Vorteil suchen. Das ist da. Ja? Und dort, wo du nicht so lebst, da ist ein Problem, da ist eine Schuld, die da ist. Und deswegen, diese Schuld ist so schlimm, dass sogar jemand dafür sterben musste, Jesus Christus. Das ist die eine Seite. Schuld wird benannt. Und gleichzeitig aber ist hier etwas Zweites, nämlich dass Gott sagt, ich bin bereit, sogar dafür zu sterben. Ich bin bereit, das alles auf mich zu nehmen und das ist es mir wert. Du bist es mir wert. Ja, also wir sehen hier etwas, eine Liebe, etwas, was wir empfangen dürfen, bevor wir bereuen, bevor wir beichten. Und das ist die zweite Art, um Vergebung zu bitten aus Liebe. Und ich glaube, das hat das Potenzial, tatsächlich unser Leben zu verändern. Ja? Ich muss nicht mehr die ganze Zeit versuchen, etwas zuzudecken, sondern da ist jemand, der sagt, es stimmt tatsächlich etwas nicht mit dir, aber ich schieße dich nicht dafür ab. Ja? Ich stelle dich nicht bloß, sondern ich nehme dich in meine Arme. Das ist, was im christlichen Glauben drinsteckt. Und ich glaube, das ist eine Art von Vergebung, ein Zuspruch von Vergebung, den wir dringend brauchen. Und es gibt einen Test, dazu, woran wir merken können, dass uns tatsächlich aus Liebe vergeben wurde und wir das angenommen haben. Und das ist der zweite Teil, der in diesem Vater unser drinsteckt, in diesem Abschnitt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus sagt hier, pass auf, wenn du sehen willst, was ich für dich getan habe, ja, dann ist dass du anderen Menschen vergibst, wie so eine Art Test dafür, ob du das wirklich verstanden hast, was ich bereit war, für dich zu geben. Stell dir vor, du bekommst einen Anruf und ein ferner Verwandter ist gestorben und du bekommst 10 Millionen Euro einfach so geschenkt. Ja? Und am nächsten Tag ruft dich ein Freund an und sagt, ey, du hattest mir 20 Euro geliehen, Ich habe es nicht mehr geschafft, dir das zurückzugeben. Ich habe das verpeilt. Es tut mir leid. Wenn du verstanden hast, dass du gerade am Abend vorher 10 Millionen Euro geerbt hast, wie wirst du dann wahrscheinlich darauf reagieren, dass jemand dir noch 20 Euro schuldet? Du wirst sagen, kannst du stecken lassen. Ja? 20 Euro ist kein Ding mehr. Behalt es einfach. Es ist alles gut. Ja? Mir geht's super, die 20 Euro schwamm drüber. Und so ähnlich ist das in Bezug auf Gott, dass er sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Ich bin bereit sogar für dich zu sterben. Und ich bin bereit, dir zu vergeben, egal wie stark, wie groß diese Schuld, dieses Versagen vielleicht ist, was du in deinem Leben hast. Und wenn das in unser Herz einsinkt, wie können wir dann anderen gegenüber sagen, okay, deswegen kann ich dir nicht vergeben. Das ist der Test dafür. Wenn wir wirklich anderen Menschen vergeben können, die auch uns manche Dinge angetan haben, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals vergeben kann, dann lädt uns Gott ein, diesen Blick einzunehmen und zu sagen, schau, was ich bereit war, für dich zu tun. Jesus lädt uns ein und sagt, du darfst gerne Schuld abladen. Es gibt einen Ort bei mir, wo du das tun kannst und ich werde dich nicht dafür abschießen. Und er sagt, und es gibt einen spannenden Vers zum Schluss aus dem Jesaja-Brief, Jesaja-Buch, und dort heißt es, ich freue mich, ja, ich freue mich über Gott. Meine Seele jubelt über meinen Herrn. Er kleidet mich in Gewänder des Heils und er legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Wie ein Bräutigam bin ich geschmückt, wie eine Braut, die ihren Schmuck anlegt. Wisst ihr was, als Jesus gestorben ist, da starb er einen Tod, der nicht nur qualvoll war und der schlimm war, sondern Jesus starb in der Öffentlichkeit, bloßgestellt. Und Jesus starb an einem Kreuz und er war nackt. Der schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann, weil man von allen Leuten angegafft, angespuckt wird und Jesus wird völlig bloßgestellt. Er erlebt den Albtraum, den wir am liebsten wegschieben würden. Wir wollen nicht bloßgestellt werden und Jesus erlebt genau das. Warum erlebt er das? Und das sagt dieser Vers hier, damit wir gekleidet werden, damit wir angezogen werden, wie eine Braut, wie ein Bräutigam. Und was das bedeutet ist, wir bekommen sozusagen ein neues Gewand oder einen neuen Status, dass Gott uns anschaut und sagt, du bist so wertvoll, du bist alles für mich, ja. Ich möchte gerne dir zeigen, dass du dich nicht mehr verstecken musst. Du bist angezogen, ja? Und deswegen kann auf einmal Vergebung oder die Bitte um Vergebung zu etwas werden, was tatsächlich auch eine Freude ist. Warum? Weil wir uns nicht mehr nach außen hin rechtfertigen müssen und sagen, ich bin ja so toll oder ich muss mich so darstellen. Nein, wir haben in Gott bereits alles gefunden, was wir haben. Und vielleicht bist du hier und du trägst etwas mit dir rum, wo du sagst, eigentlich müsste das ausgesprochen werden. Dann lädt Gott dich ein, das zu sagen, komm zu mir, sprich das aus. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe noch nie mit Gott über irgendwas geredet und ich habe noch nie von Gott Vergebung in Anspruch genommen. Dann lädt Gott dich vielleicht auch zum ersten Mal ein, zu sagen, komm, ich will dich beschenken. Ich will dich in ein neues Gewand, in ein neues Kleid anziehen und ich möchte dich beschenken. Ein Leben mit einem neuen Status, gerecht gesprochen und vergeben. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der für uns ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns vergeben möchte und der uns etwas vor Augen führen möchte, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, sondern wir sind gekleidet, wir sind angezogen, wir sind geliebt von dir und du lädst uns ein, mit dir zu leben und du lädst uns auch ein, Schuld, Versagen und Vergeben in unserem Leben auszusprechen. Was für eine Freiheit, die wir da erleben können. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch in Anspruch nehmen und dich als diesen Gott kennenlernen, der uns vergeben will, der Schuld nicht einfach zudeckt und der uns annehmen möchte als deine geliebten Kinder. Vielen Dank dafür. Amen.